Luthers 95 Thesen vom Jahre 1517. Mit den berühmten 95 Thesen, die Luther am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlug, eröffnete er, ohne es selbst zu wissen, den Kampf gegen das Papsttum und begann das große Werk der Reformation. Finden sich auch in diesen Sätzen noch manche papistischen Irrtümer, die Luther selbst später bekämpft hat, so leuchtet doch bereits aus ihnen das Licht der evangelischen Wahrheit klar hervor, so dass man seine helle Freude daran haben und verstehen kann, wie damals Tausende aufjubelten, als sie diese Sätze zu Gesicht bekamen. Wir teilen die Thesen, die ja von Luther bekanntlich in lateinischer Sprache veröffentlicht wurden, in der von Justus Jonas angefertigten Übersetzung mit. Sie tragen die Überschrift Disputation zur Erklärung der Kraft des Ablasses, veröffentlicht am 31. Oktober 1517 zu Wittenberg. Aus rechter wahrer Liebe und sonderlichem Fleiß, die Wahrheit an Tag zu bringen, will der ehrwürdige Vater Martin Luther, Augustiner zu Wittenberg, der freien Künste und heiliger Schriftmagister, durch Gottes Gnade folgende Sprüche vom Ablass handeln, davon disputieren, verteidigen und erhalten, wider Bruder Johann Tetzel, Predigerordens. Bittet derhalben die, so gegenwärtig sich mit ihm davon nicht unterreden können, wollten solches Abwesen durch Schrift tun, im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete oder unaufhörliche Buße soll sein. Und kann noch mag solch Wort nicht vom Sakrament der Buße, das ist, von der Beichte und Genugtuung, so durch der Priesteramt geübt wird, verstanden werden. Jedoch will er nicht allein verstanden haben die innerliche Buße. Ja, die innerliche Buße ist nichtig und keine Buße, wo sie nicht äußerlich allerlei Tötung des Fleisches wirket. Wehret derhalben Reue und Leid, das ist wahre Buße, solange einer Missfallen an ihm selber hat, nämlich bis zum Eingang aus diesem in das ewige Leben. Der Papst will, noch kann nicht einige andere Pein erlassen, außerhalb derer, die er seines Gefallens oder laut der Kanonum, das ist päpstlichen Satzungen, aufgelegt hat. Der Papst kann keine Schuld vergeben, denn allein sofern, dass er erkläre und bestätige, was von Gott vergeben sei, oder aber, dass er's tue in den Fällen, die er ihm vorbehalten hat. Welche Fälle, so sie verachtet würden, bliebe die Schuld ganz und gar unaufgehoben oder verlassen. Gott vergibt keinem die Schuld, den er nicht zugleich, durchaus wohl gedemütigt, dem Priester, seinem Statthalter unterwerfe. Kanone, poenitentialis, das ist, die Satzungen, wie man beichten und büßen soll, sind allein den Lebendigen aufgelegt und sollen, nach Laut derselbigen Satzungen, den jetzt Sterbenden nicht aufgelegt werden. Daher tut uns der Heilige Geist wohl am Papst, dass der Papst alle Wege in seinen Dekreten oder Rechten ausnimmt, den Artikel des Todes und die äußerste Not. Die Priester handeln unverständig und übel, die den sterbenden Menschen poenitentias canonicas, das ist auferlegte Buße ins Fegefeuer, da selbst denselben genug zu tun, sparen und behalten. Dieses Unkraut, dass man die Buße oder Genugtuung so durch die Kanones oder Satzungen aufgelegt ist, in des Fegefeuers Buße oder Peinsäute verwandeln, ist gesät worden, da die Bischöfe geschlafen haben. Vor Zeiten, wo in Canonica Poenae, das ist Buße oder Genugtuung für begangene Sünde, nicht nach, sondern vor der Absolution aufgelegt, dabei zu prüfen, ob die Reue oder Leid rechtschaffend wäre. Die Sterbenden tun für alles genug durch ihren Tod oder Absterben und sind dem Recht der Kanonum oder Satzungen abgestorben und also billig von derselben Auflage entbunden. Unvollkommene Frömmigkeit oder unvollkommene Liebe des, der jetzt sterben soll, bringt notwendig große Furcht mit sich. Ja, wie viel die Liebe geringer ist, so viel ist die Furcht desto größer. Diese Furcht und Schrecken ist an ihr selbst und allein, dass ich an der Ding schweige, dazu genug, dass sie des Fegefeuers Pein und Qual anrichte, die weil sie der Angst der Verzweiflung ganz nahe ist. Hölle, Fegefeuer und Himmel scheinen gleichermaßen unterschieden zu sein, wie die rechte Verzweiflung, unvollkommene oder nahe Verzweiflung und Sicherheit voneinander unterschieden sind. Es scheinet, als müsse im Fegefeuer, gleich wie die Angst und Schrecken an den Seelen abnimmt, also auch die Liebe an ihnen wachsen und zunehmen. Es scheinet auch unbeweiset zu sein, weder durch gute Ursachen noch durch Schrift, dass die Seelen im Fegefeuer außer dem Stande des Verdienstes oder des Zunehmens an der Liebe seien. Es scheinet auch dies unerweiset zu sein, dass die Seelen im Fegefeuer zum wenigsten alle ihre Seligkeiten gewiss und unbekümmert seien, ob wir schon des ganz gewiss sind? Der Halben meinet noch verstehet der Papst nicht, durch diese Worte »vollkommene Vergebung aller Pein«, dass insgemein allerlei Pein vergeben werde, sondern meinet die Pein allein, die er selbst hat aufgelegt. Der Halben irren die Ablassprediger, die da sagen, dass durch des Papst Ablass der Mensch von aller Pein los und selig werde. Ja, der Papst erlässet keine Pein den Seelen im Fegefeuer, die sie hätten in diesem Leben, laut der Kanonum, sollen büßen und bezahlen. Ja, so irgendeine Vergebung aller Pein jemand kann gegeben werden, ist's gewiss, dass die allein den vollkommensten, das ist, den gar wenigsten gegeben werde. Darum muss der größere Teil unter den Leuten betrogen werden, durch die prächtige Verheißung ohne alle Unterschiede, dem gemeinen Mann eingebildet, von bezahlter Pein. Gleiche Gewalt, wie der Papst, hat über das Fegefeuer, durchaus und in gemein, so haben auch ein jeder Bischof und Seelsorger in seinem Bistum und Pfarr in Sonderheit oder bei den Seinen. Der Papst tut sehr wohl daran, dass er nicht aus Gewalt des Schlüssels, den er nicht hat, sondern durch Hilfe oder für Bittweise den Seelen Vergebung schenket. Die predigen Menschentant, die da vorgeben, dass, sobald der Groschen in den Kasten geworfen klingelt, von Stund an die Seele aus dem Fegefeuer fahre. Das ist gewiss, alsbald der Groschen im Kasten klingelt, dass Gewinst und Geiz kommen, zunehmen und größer werden. Die Hilfe aber oder die Fürbitte der Kirche stehet allein in Gottes Willen und Wohlgefallen. Wer weiß, ob auch alle Seelen im Fegefeuer wollen erlöset sein, wie man sagt, dass es mit San Severino und Paschali sei zugegangen. Niemand ist es gewiss, dass er wahre Reue und Leid genug habe. Viel weniger kann er gewiss sein, ob er vollkommene Vergebung der Sünden bekommen habe. Wie selten einer ist, der wahrhaftige Reue und Leid habe, so selten ist auch der, der wahrhaftig Ablass löset. Das ist, es ist gar selten einer zu finden. Die werden samt ihren Meistern zum Teufel fahren, die vermeinen, durch Ablassbriefe ihrer Seligkeit gewiss zu sein. Vor denen soll man sich sehr wohl hüten und vorsehen, die da sagen, des Papst Ablass sei die höchste und werteste Gottesgnade oder Geschenk, dadurch der Mensch mit Gott versöhnet wird. Denn die Ablassgnade sieht allein auf die Pein der Genugtuung, welche von Menschen aufgesetzt ist worden. Die Lehren unchristlich, die vorgeben, dass die, so da Seelen aus dem Fegefeuer oder Beichtbriefe wollen lösen, keiner Reue noch Leids bedürfen. Ein jeder Christ, so wahre Reue und Leid hat über seinen Sünden, der hat völlige Vergebung von Pein und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbriefe gehöret. Ein jeder wahrhaftiger Christ, er sei lebendig oder tot, ist teilhaftig aller Güter Christi und der Kirche, aus Gottes Geschenk, auch ohne Ablassbriefe. Doch ist des Papstes Vergebung und Austeilung mitnichten zu verachten, denn wie ich gesagt habe, ist seine Vergebung eine Erklärung göttlicher Vergebung. Es ist aus der Maßen schwer, auch den allergelehrtesten Theologen zugleich den großen Reichtum des Ablasses und dagegen die wahre Reue und Leid vor dem Volke zu rühmen. Wahre Reue und Leid sucht und liebet die Strafe, aber die Mildigkeit des Ablasses entbindet von der Strafe und dass man ihr Gram wird, zum wenigsten, wenn dazu Gelegenheit vorfällt. Vorsichtiglich soll man von dem päpstlichen Ablass predigen, dass der gemeine Mann nicht fälschlich dafür halte, dass er den anderen Werken der Liebe werde vorgezogen oder besser geachtet. Man soll die Christen lehren, dass es des Papst Gemüt und Meinung nicht sei, das Ablasslösen irgendeinem Werke der Barmherzigkeit mit irgendetwas sollte zu vergleichen sein. Man soll die Christen lehren, dass der dem Armen gibt oder leiht dem Dürftigen besser tut, denn dass er Ablass löset. Denn durch das Werk der Liebe wächst die Liebe und der Mensch wird frömmer. Durch den Ablass aber wird er nicht besser, sondern allein sicherer und freier von der Pein oder Strafe. Man soll die Christen lehren, dass der, so seinen Nächsten siehe, darben und des ungeachtet Ablass löset, der löset nicht des Papstes Ablass, sondern ladet auf sich Gottes Ungnade. Man soll die Christen lehren, dass sie, wo sie nicht übrig reich sind, schuldig sind, was zur Notdurft gehöret, für ihr Haus zu behalten und mitnichten für Ablass zu verschwenden. Man soll die Christen lehren, dass das Ablasslösen ein Freiding sei und nicht geboten. Man soll die Christen lehren, dass der Papst, wie mehr er eines andächtigen Gebets bedarf, also desselben mehr begehre denn des Geldes, wenn er Ablass austeilet. Man soll die Christen lehren, dass des Papst Ablass gut sei, sofern man sein Vertrauen nicht darauf setzet, dagegen aber nichts Schädlicheres, denn so man dadurch Gottesfurcht verlieret. Man soll die Christen lehren, dass der Papst, so er wüsste der Ablassprediger Schinderei, lieber wollte, dass St. Peter Münster zu Pulver verbrannt würde, denn dass es sollte mit Haut, Fleisch und Pein seiner Schafe erbaut werden. Man soll die Christen lehren, dass der Papst, wie er schuldig ist, also auch seines eigenen Geldes, wenn auch schon St. Peter Münster dazu sollte verkauft werden, den Leuten austeilen würde, welche doch etliche Ablassprediger jetzt und selbst ums Geld bringen. Durch Ablassbriefe vertrauen selig zu werden, ist nichtig und erlogen Ding, obgleich der Kommissarius oder Ablassvogt, ja der Papst selbst, seine Seele dafür zu Pfande wollte setzen. Das sind Feinde Christi und des Papst, die von wegen der Ablasspredigt das Wort Gottes in anderen Kirchen zu predigen ganz und gar verbieten. Es geschieht dem Wort Gottes Unrecht, wenn man in einer Predigt gleich so viel oder mehr Zeit aufwendet, den Ablass zu verkündigen, als auf das Wort Gottes. Des Papst Meinung kann nicht anders sein, denn so man den Ablass, das das Geringste ist, mit einer Glocke, einem Gepränge und Zeremonien begehet, dass man dagegen und vielmehr das Evangelium, welches das Größte ist, mit 100 Glocken, 100 Gepränge und Zeremonien ehren und preisen solle. Die Schätze der Kirche, davon der Papst den Ablass austeilet, sind weder genugsam genannt noch bekannt bei der Gemeinde Christi. Denn dass es nicht leibliche, zeitliche Güter sind, ist daher offenbar. Dass viel Prediger dieselben nicht so leichtlich hingeben, sondern allein aufsammeln. Es sind auch nicht die Verdienste Christi und der Heiligen, denn diese wirken alle Zeit, ohne Zutun des Papst. Gnade des innerlichen Menschen und das Kreuz, Tod und Hölle des äußerlichen Menschen. St. Laurentius hat die Armen, so der Kirche Glieder sind, genannt die Schätze der Kirche. Aber er hat das Wörtlein genommen, wie es zu seiner Zeit Brauch war. Wir sagen aus gutem Grund, ohne Frevel oder Leichtfertigkeit, dass dieser Schatz seien die Schlüssel der Kirche, durch das Verdienst Christi der Kirche geschenkt. Denn es ist klar, dass zur Vergebung der Pein und vorbehaltener Fälle allein des Papst Gewalt genug ist. Der rechte wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Dieser Schatz ist billig der allerfeindseligste und verhassteste, denn er macht, dass die Ersten die Letzten werden. Aber der Ablassschatz ist billig der allerangenehmste, denn er macht aus den Letzten die Ersten. Derhalben sind die Schätze des Evangelii Netze, da man vor Zeiten die reichen, wohlhabenden Leute mit gefischet hat. Die Schätze aber des Ablasses sind die Netze, damit man in jetziger Zeit die Reichtümer der Menschen fischet. Der Ablass, den die Prediger für die größeste Gnade ausrufen, ist freilich für große Gnade zu halten, denn er großen Gewinst und Genieß träget. Und ist doch solcher Ablass wahrhaftig die allergeringste Gnade, wenn man's gegen der Gnade Gottes und des Kreuzes Gottseligkeit hält und vergleichet. Es sind die Bischöfe und Seelsorger schuldig, des apostolischen Ablass Kommissarien mit aller Ehrerbietung zuzulassen. Aber vielmehr sind sie schuldig, mit Augen und Ohren aufzusehen, dass dieselben Kommissarien nicht anstatt päpstlichen Befehls ihre eigenen Träume predigen. Wer wieder die Wahrheit des päpstlichen Ablasses redet, der sei ein Fluch und vermaledeit. Wer aber wieder des Ablasspredigers mutwillige und freche Worte Sorge trägt oder sich bekümmert, der sei gebenedeit. Wie der Papst diejenigen billig mit Ungnade und dem Bann schlägt, die zu Nachteil dem Ablass irgend auf einigen Weg handeln, so viel mehr trachtet er, auf die Leute Ungnade und Bann zu schütten, die unter dem Schein des Ablasses zu Nachteil der heiligen Liebe und Wahrheit handeln. Des Papst Ablass so groß halten, dass er einen absolvieren oder von Sünden losmachen könne, wenn er gleich, unmöglicherweise zu reden, die Mutter Gottes geschwächet hätte, ist rasend und unsinnig sein. Dagegen sagen wir, dass des Papst Ablass nicht die allergeringste tägliche Sünde könne hinwegnehmen, so viel die Schuld derselben belanget. Dass man saget, St. Peter, wenn er jetzt Papst wäre, vermöchte nicht größeren Ablass zu geben, ist eine Lästerung wider St. Peter und dem Papst. Da wieder sagen wir, dass auch dieser und ein jeder Papst größern Ablass hat, nämlich das Evangelium, Kräfte, Gaben, gesund zu machen und so weiter. Sagen, dass das Kreuz mit des Papstes Wappen herrlich ausgerichtet vermöge so viel als das Kreuz Christi, ist eine Gotteslästerung. Die Bischöfe, Seelsorger und Theologen, die da gestatten, dass man solche Worte vor dem gemeinen Mann reden darf, werden Rechenschaft dafür müssen geben. Solche freche und unverschämte Predigt und Ruhm vom Ablass macht, dass es auch dem Gelehrten schwer wird, des Papst Ehre und Würde zu verteidigen vor derselben Verleumdung oder ja, vor der scharfen Listigen des gemeinen Mannes Fragen. Als nämlich, warum entledigt der Papst nicht alle Seelen zugleich aus dem Fegefeuer, um der allerheiligsten Liebe willen und von wegen der höchsten Not der Seelen, als der allerbilligsten Ursache, so er doch um des allervergänglichsten Geldes willen zum Bau St. Peter Münster unzählig viele Seelen erlöset, als von wegen der losesten Ursache? Item. Warum bleiben die Begängnisse und Jahreszeiten der Verstorbenen stehen? Und warum gibt er nicht wieder oder vergönnet wieder zu nehmen die Benefizia oder Pfründen, die den Toten zu gut gestiftet sind, so es nunmehr Unrecht ist, für die Erlösten zu beten? Item. Was ist das für eine neue Heiligkeit Gottes und des Papst, dass sie dem Gottlosen und dem Feinde ums Geld willen vergönnen, eine gottesfürchtige und von Gott geliebte Seele zu erlösen, und wollen doch nicht vielmehr, um der großen Not derselben gottesfürchtigen und geliebten Seele willen, sie aus Liebe umsonst erlösen? Item. Warum die Kanones poenitentialis, das ist, die Satzungen von der Buße nun längst in ihnen selbst mit der Tat und durch Nichtgebrauch abgetan und tot, noch mit Geld erlöset werden, durch Gunst des Ablass, als wären sie noch ganz kräftig und lebendig? Item, warum bauet jetzt der Papst nicht lieber St. Peter Münster von seinem eigenen Gelde, denn von der armen Christen Geld, weil doch sein Vermögen sich höher erstreckt, denn keines reichen krasse Güter? Item. Was erlässet oder teilt der Papst seinen Ablass denen mit, die schon durch vollkommene Reue zu einer vollkommenen Vergebung und Ablass berechtigt sind? Item. Was könnte der Kirche mehr Gutes widerfahren, denn wenn der Papst, wie er es nur einmal tut, also 100-mal im Tage, jedem Gläubigen diese Vergebung und Ablass schenkte? Weil auch der Papst der Seelenseligkeit mehr durch Ablass denn Geld suchet, warum hebt er denn auf und macht zunichte die Briefe und Ablass, die er vormals gegeben hat, so sie doch gleichkräftig sind? Diese der Laien sehr spitzige Argumente allein mit Gewalt wollen dämpfen und nicht durch angezeigten Grund und Ursache auflösen, heißt die Kirche und Papst den Feinden zu verlachen darstellen und die Christen unselig machen. Der halben so der Ablass nach des Papstes Geist und Meinung gepredigt würde, wären diese Einreden leichtlich zu verantworten. Ja, sie wären nie nicht vorgefallen. Mögen derhalben alle die Prediger hinfahren, die da sagen zu der Gemeinde Christi, Friede, Friede, und ist kein Friede. Denen Predigern aber müsse allein es wohlgehen, die da sagen zu der Gemeinde Christi, Kreuz, Kreuz, und ist kein Kreuz. Man soll die Christen vermahnen, dass sie ihrem Haupte Christo durch Kreuz, Tod und Hölle nachzufolgen sich befleißigen und also mehr durch viel Trübsal ins Himmelreich zu gehen, denn dass sie durch Vertröstung des Friedens sicher werden. Aus der Erläuterung zu These 37. Es ist unmöglich, ein Christ zu sein, ohne Christum zu haben. Hat jemand aber Christum, so hat er mit ihm auch alles, was Christi ist. Denn so spricht der heilige Apostel in Römer Kapitel 13, Vers 14: Ziehet an den Herrn Jesum Christum. Und Römer Kapitel 8, Vers 32: Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 21: Es ist alles euer, es sei Kephas oder Paulus, es sei das Leben oder der Tod. Und 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 27: Ihr seid Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und an anderen Stellen, wo er beschreibt, dass wir allzumal in Christo ein Leib, ein Brot seien, einer des anderen Glied. Und im Hohenlieder heißt es in Kapitel 2, Vers 16: Mein Freund ist mein und ich bin sein. Denn durch den Glauben an Christum wird der Christ ein Geist und eins mit Christo. Denn im 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24: Zwei werden sein, ein Fleisch. Was ein großes Geheimnis ist in Christo und der Kirche. Da also der Geist Christi in den Christen ist, durch den sie Brüder, Miterben, Glieder an dem Leibe und Mitbürger Christi werden, wie wäre es möglich, dass da keine Teilnahme an allen Gütern Christi sei? Denn auch Christus hat all das Seine aus dem nämlichen Geiste. So geschieht es durch den unschätzbaren Reichtum der Barmherzigkeit Gottes, des Vaters, dass der Christ sich rühmen und mit Zuversicht sich in Christo alles anmaßen kann, nämlich, dass Gerechtigkeit, Kraft, Geduld, Demut und alle Verdienste Christi auch sein sind durch die Einheit des Geistes aus dem Glauben an ihn. Wiederum, dass alle seine Sünden schon nicht mehr sein sind, sondern Christi durch die nämliche Einheit, in welchem auch alles verschlungen werden wird. Und das ist die gewisse Zuversicht der Christen und die Freudigkeit unseres Gewissens, dass durch den Glauben unsere Sünden nicht mehr unser, sondern Christi werden, auf den Gott die Sünden von uns allen geworfen hat und der alle unsere Sünden trug. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wiederum, dass alle Gerechtigkeit Christi unser wird. Denn er legt seine Hand auf uns, und es steht wohl um uns, und er breitet seinen Mantel aus und bedeckt uns, als der hochgelobte Erlöser in Ewigkeit. Amen. Zu These 55: In der Kirche soll nichts mit größerer Sorgfalt gehandelt werden als das heilige Evangelium, da die Kirche nichts Kostbareres und Heilsameres hat. Deshalb ist es auch das einzige Werk, das der Herr zu so häufig wiederholten Malen seinen Jüngern aufgetragen hat. Auch Paulus sagt, er sei nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Endlich befiehlt Christus, man solle das Sakrament des Abendmahls nur feiern zu seinem Gedächtnis. Und Paulus spricht im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 26: So oft ihr von diesem Brote esset und von diesem Kelche trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen. Denn es ist besser, das Sakrament zu unterlassen, als das Evangelium nicht zu verkündigen. Und die Kirche hat festgesetzt, dass keine Messe gefeiert werden dürfe, ohne dass das Evangelium gelesen würde. Darum ist bei Gott das Evangelium in höherem Werte als die Messe. Denn ohne Evangelium lebt der Mensch nicht im Geiste, wohl aber ohne Messe. Denn der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, wie der Herr selbst in Johannes Kapitel 6 weitläufig lehrt. Sodann erquickt die Messe die, welche schon am Leibe Christi sind. Das Evangelium aber ist das Schwert des Geistes, verzehrt das Fleisch, zerteilt den Behemoth, nimmt dem Starken seinen Harnisch und vermehrt den Leib der Kirche. Die Messe nützt nur dem, der schon lebendig ist. Das Evangelium aber nützt allen.